hochspringen. Ich mache das inzwischen nicht mehr, weil ich nicht sicher bin, ob ich die Abstände richtig einschätze. Aber darum soll es in diesem Themenbereich heute Morgen gehen, um ein Gleichnis aus der Bibel. Aber vielleicht ein paar Worte vorher. Aber ich möchte noch beten, wir bleiben sitzen. Herr, ja, manchmal fühlen wir uns so. Wir glauben, wir hoffen, wir bangen. Wir erleben, dass Dinge nicht immer so werden, kommen und sind, wie wir uns das wünschen, und empfinden auch eine gewisse Ohnmacht. So beten wir, Herr, wenn wir heute zusammen sind, durch Singen und Beten, durch dein Wort, dass du unseren Glauben stärkst. Dass wir auch in Zeiten, wo wir unsicher, ja manchmal ohnmächtig sind, dass wir an dir festhalten und auf dich hoffen. Amen. Wieder einmal so ein Tag, wo viele Menschen kamen, als Jesus predigte. Hunderte, Tausende. Die genaue Anzahl wissen wir nicht. Die Bibel erzählt nur, dass Jesus in ein Boot steigen musste, weil immer mehr Menschen kamen, immer mehr auf ihn zukamen, und um keine nassen Füße zu bekommen und Abstand zu bewahren, steigt Jesus in ein Boot. Lehrer, Rabbiner der damaligen Zeit predigten oft auch im Sitzen, und das tat Jesus, weil es einfacher war, in einem Boot im Sitzen zu predigen und zu sprechen. Und Jesus spricht in Gleichnissen. Das heißt, er erzählt eine Geschichte und zieht dann einen Vergleich zum Reich Gottes. Er sagt, so ist das mit Gott und mit euch. Wir lesen das öfters. Das Verhältnis von Gott und Mensch. Gleichnisse. Das gleicht dem. Oft waren sie leicht verständlich, diese Gleichnisse. Eine Situation aus dem Alltag wird beschrieben. Und doch kam es vor, dass Menschen es nicht verstanden, irritiert waren über solch ein Gleichnis, vielleicht darüber, dass Jesus so simple Dinge mit unserem Leben, mit unserem Verhältnis zu Gott vergleichen. Ich kann mir vorstellen, dass manche fast belustigt waren, enttäuscht, sich abwandten und sagten, was soll solch eine banale Geschichte mit meinem Leben und mit Gott zu tun haben? Ein Acker, ein Sämann, wie kann man das vergleichen? Es ist ganz interessant, wir werden den Text gleich lesen, dass es immer wieder Menschen gab, die zwar kamen und zuhörten, aber von vornherein voller Ablehnung waren. Sie suchten nach Fehlern bei Jesus, nach dem, was er gesagt hatte. Sie erlebten Wunder, dass Tote auferstanden sind, aber das Resultat war nicht Glaube, sondern der Gedanke, wie können wir den umbringen? Und so zieht sich das durch die Bibel, wenn man das liest. Jesus spricht bewusst in Gleichnissen, immer wieder. Und manchmal sagen die Jünger, Herr, sprecht doch frei heraus. Aber das Phänomen bei Gleichnissen ist ja, dass ein an sich schwieriges Thema und schön dargestellt wird. Wer von Gott lernen und hören und glauben möchte, der kann das nicht einfach so im Vorbeigehen machen, wie das mancher vielleicht will. Man muss sich Zeit nehmen, drüber nachdenken, sich hineinnehmen lassen. Da stehen sie also, Hunderte, Tausende Menschen, Entschuldigung. Und Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Nun muss man dazu sagen, das war keine Gehörlosengruppe. Das waren sehr wohl Menschen, die gehört haben. Aber das Problem ist ja, manche, die über Jesus und Gott hören, wie man so sagt, die schlagen nicht in sich, die gehen nicht in sich, die schlagen um sich. Die überlegen nicht, was bedeutet das für mich, sondern die suchen zunächst nach Fehlern. Und das ist es ja immer wieder. Gott will nicht nur ein paar fromme Minuten mit uns. Er will mein Herz, mein Verstand, mein ganzes Leben. Ich mag diese neuen Lieder. Ist ja auch interessant zu gucken, wie sich Lieder im Laufe der Zeit verändern, auch die Texte. Die Lieder heute sind zum Teil sehr körperlich. Jesus, berühre mich. Wir wissen, was damit gemeint ist. Aber es ist eine Sache zu sagen, berühre mich, und eine andere zu sagen, verändere mich. Suche ich nur Gefühl? Oder will ich mehr, dass Christus mein Leben verändert? Jesaja, der Prophet im Alten Testament, schreibt einmal, Gott, wecke mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Wie ist das heute Morgen bei dir, bei mir, der ich predige? Wollen wir hören? Jesus war damals auf dem Höhepunkt seines Lebens, seiner Karriere, in Anführungsstrichen, wenn ich das so menschlich salopp sagen darf. Tausende kamen regelmäßig. Eigentlich ein Durchbruch, würden wir heute sagen. Das, was man sich wünscht für jede Gemeinde. Der Raum reicht nicht mehr aus. Deshalb bauen wir ja oben. Der reicht auch nicht mehr aus. Zwei Gottesdienste. Es kommen immer mehr Leute. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein ungewöhnliches Gleichnis. Ich lese es euch einmal vor. Matthäus Kapitel 13. Am selben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine sehr große Menschenmenge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg, sich setzte und das Volk stand am Ufer. Und Jesus redete sehr vieles in Gleichnissen und sagte, siehe, ein Sämann ging aus zu säen. Und als er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging schnell auf. Aber weil es keine tiefe Erde hatte, kam die Sonne und es verwelkte, weil es keine tiefe Wurzeln hatte, es verdorrte. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Es trug Frucht, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Vers 18, hört nun dies Gleichnis noch einmal vom Sämann. Und jetzt erklärt Jesus das Gleichnis seinen Jüngern, die hatten nämlich gefragt. Wenn jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und reißt hinweg, was im Herz gesät ist. Das ist der, der auf dem Weg gesät hat. Und bei dem auf felsigem Boden, das ist der, der das Wort mit Freuden hört, aber weil er keine Wurzel hat in sich, sondern wetterwendisch ist. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erheben, um des Wortes willen, fällt er vom Glauben ab. Und bei dem unter den Dornen, das ist der, der das Wort hört, aber die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Bei dem aber, wo auf gutes Land gesät, ist es der, der Gottes Wort hört, versteht und Frucht bringt. 30-fach, 60-fach oder auch 100-fach. Damals in Palästina, das kennt man noch auch in unserer Zeit, heute weniger, da säte man von Hand aus. Und wir werden uns das Gleichnis gleich unter zwei Aspekten ansehen. Aber der Sämann ging über den Acker und säte aus. Einmal wird sogar erwähnt, kam es auch vor, dass ein Bauer einen Sack mit Samen auf den Rücken des Ochsen legte, hinten ein kleines Loch reinmachte und während der Ochse den Pflug hinter sich herzog, fiel vorher der Samen auf den Boden. Das kam aber nicht so oft vor. Aber viele Menschen hatten nur kleine, schmale Felder, schmale Streifen und die Ränder dieses Feldes wurden oft benutzt als Wege. Jeder verstand dieses Bild, das Jesus damals erzählt hat. Aber das nun umzusetzen auf unser Leben. In den letzten Jahrhunderten hat man dieses Gleichnis schwerpunktmäßig in zwei Richtungen gedeutet. Und wir nehmen einfach mal den Luxus, ohne dass es zu lang werden soll, dass wir uns das ansehen. Einmal aus der Sicht des Sämanns und einmal mit der Betonung auf der Sicht des Ackers, der Beschaffenheit des Bodens. Daher auch das Thema heute Morgen, Säen und Ernten. Ein Gleichnis vom Sämann. Jesus Christus, da haben wir bestimmt keine Zweifel drüber, ist der beste Sämann. Die Saat, sagt Jesus, ist Gottes Wort. Wenn Jesus gepredigt hat, kamen ja Unmengen Menschen. Und wer hätte besser predigen können als er? Die Kirche wäre noch viel voller heute Morgen, unser Saal hier unten. Die Leute würden draußen stehen. Jesus heute in Mühltal, EFG, 10 Uhr, da wären die Leute ab 8 Uhr hier gestanden. Ihr hättet keinen Parkplatz mehr bekommen, ich auch nicht. Jesus, der am besten predigen kann und trotzdem, wie gesagt, erleben wir und lesen wir, dass sich Menschen immer wieder von ihm abwandten. Dann, wenn ein Thema drankam, das ihnen zu nahe ging, das sie nicht hören wollten, das sie persönlich traf, lesen wir das, ob nun beim reichen Jüngling oder eben bei der Auferweckung des Lazarus oder bei anderen, wo es heißt, viele wandten sich wieder von ihm ab. Die Rede war zu hart, zu direkt, zu persönlich. Es ging nicht nur um ein schönes Gefühl, sondern um Veränderung des Lebens. Es fällt auch auf, wenn man das jetzt rein mathematisch sieht, 3/4 des Saatguts gehen verloren. Bei Jesus, wenn man es genau aufteilt, auf den harten Boden, von Unkraut verdeckt, das muss man ja selbst überlegen, unter die Dornen. Jesus predigt, Gottes Wort spricht und trotzdem geht ein großer Teil nicht auf. Und das Schöne in dem Ganzen, wenn man es auf den Sämann legt, die Betonung, dass er sich nicht entmutigen lässt, verbittern lässt, enttäuscht zurücklässt. Er weiß, dass es all diese Dinge gibt, den harten Boden, rein jetzt vom Landwirt ausgesprochen, Vögel, die es wegfressen, Dornen, Felsen, Hitze, Wassermängel. Er weiß um all diese Dinge. Aber wegen der Schwierigkeiten hört er nicht auf zu säen. Er ist also kein Pessimist, sondern er sieht die Dinge ganz real. Der Reinhold Rute, einigen wird er noch bekannt sein, der hat mal, ich lese es mal gerade vor, geschrieben, Pessimisten sind nämlich Zweifler. Und Zweifler blockieren den Mut. Sie fürchten das Risiko, das Wagnis. Sie sind Befürchtertypen. Sie schrauen um drei Ecken und erwarten immer nur Negatives. Ahnen Misserfolge, Pleiten, Pech und Pannen. Der Zweifler will das Hundertprozentige, aber das gibt es nicht. Sie wären wie eine Meereswoge, schreibt Jakobus. Der Sämann hier in der Geschichte ist aber kein Zweifler. Er sieht die Schwierigkeiten, er weiß, dass nicht alles aufgeht, was er sagt und predigt. Jesus wusste das. Und es hält ihn zu keinem Zeitpunkt davon ab, zu säen und zu arbeiten. Im Reich Gottes säst du und ich auch. Jeder von uns. In Gesprächen mit anderen Menschen, in der Arbeit der Gemeinde, im Kindergottesdienst drüben, in der Jugendarbeit, in den Hauskreisen. Und wir sind aufgefordert, in dieser Geschichte weiter zu säen. Trotz Dornen, trotz Sorgen, trotz Entmutigungen. Haben wir das nicht alle schon gesehen, dass scheinbar nichts passiert? Evangelisation pro Christ, Hanau damals. Keiner hat sich für Jesus entschieden, dachten wir. 10 Jahre später in einer anderen Gemeinde stand jemand auf und erzählte, ach, damals vor 10 Jahren in Hanau bei Pro Christ habe ich zum Glauben an Jesus gefunden. Dachte ich, wow. Wir sehen eben nicht immer alles, was passiert oder nichts passiert. Und im Korintherbrief heißt es ja auch, der eine sät, der andere gießt, der nächste erntet. Wir wissen nur nie, in welchem Stadium wir sind. Aber wir haben eine Aufgabe von Gott bekommen, als die wir Gottes Wort säen und weitergeben. Nicht den Mut verlieren. Weiter den Samen austeilen. Trotz Dornen, Felsen und Oberflächlichkeiten. Wie lange dauert's doch? Das wissen wir ja. Bis ein Bäumchen ein Baum wird. Bis ein Kind läuft. Bis ein Musiker sein Instrument beherrscht, abgesehen von Naturtalenten. Wie lange braucht es, bis ein Mensch zum Glauben an Christus kommt und im Glauben wächst? Ich finde diesen Teil des Gleichnisses sehr mutmachend. Gott gibt nicht auf. Gott sät weiter bei dir, bei mir, in Menschen, die wir vielleicht schon aufgegeben haben. Er lässt sich nicht entmutigen und sagt, ihr als Gemeinde sät weiter. Der zweite Aspekt, Ernten. Gott sät auch in dein und in mein Leben. Er darf und er will Ernte sehen. Wir sind zugleich nicht nur Leute, die säen und Gottes Wort weitergeben, wir sind auch immer sein Ackerboden. Gott möchte, dass etwas in unserem Leben wächst. Und jetzt müssen wir das Ganze aus einem anderen Blickfeld sehen und uns fragen, wie ist das in meinem Leben? Was für ein Ackerboden bin ich für Jesus Christus? Was wächst und gedeiht in meinem Leben? Nicht meinen eigenen frommen Puls abfühlen, aber soweit ich kann, wie offen bin ich? Die an dem Weg gesät sind, sind die, die hören. Aber dann kommt der Widersacher Gottes, durch das Bild der Vögel dargestellt, und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf das sie nicht glauben und selig werden. Es gab einen Theologen, Helmut Thielicke, interessante, gute Bücher geschrieben, aber auch regelmäßig gepredigt in Hamburg, und die Kirchen waren voll. Und er sprach mal über diesen Aspekt und ich lese ein paar Zeilen von ihm vor. Das Leben mancher Menschen gleicht aus Gottes Sicht einem festgetretenen Weg, einer asphaltierten Straße, repräsentativ. Aber es wächst dort nichts mehr. Nur ein klarer Unkrautbüschel aus Kanalritzen. Wer von uns nur noch ein Weg ist, über den täglich der Betrieb des Lebens hinweggeht, eine vielbeschäftigte Straße, was kann dort geschehen? Wer keine Zeit mehr hat, täglich 15, 20 Minuten Ackerboden Gottes zu sein, dass er aufpflügen kann, der hat das Spiel verloren. Denn Gottes Wort ist anspruchsvoll. Es ist nicht das Problem mangelnder religiöser Begabung, sondern bereit zu sein, Ackerboden Gottes zu sein. Wie ist das? Wie festgefahren ist mein Leben? Was rollt da so täglich drüber hinweg? Wovon werde ich geprägt? Was prägt mich überwiegend? Was lese ich? Was höre ich? Was schaue ich? Wie viel Zeit verwende ich für dieses oder jenes? Nicht, dass die Dinge schlecht sein müssen, aber alles, was ein Übermaß einnimmt, muss man prüfen, den Ackerboden. Luther hat es doch so schön gesagt, ihr habt schon gehört. Wir können nie verhindern, dass Vögel um unseren Kopf fliegen. Wir können nur verhindern, dass sie ein Nest auf unserem Kopf bauen. Ist dein Leben ein festgefahrener Ackerboden? Die zweite Gruppe, aber die auf dem Felsen, das sind die, wenn sie Gottes Wort hören, nehmen sie es an mit Freude, aber sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, doch zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Felsen, ein bisschen Erde drüber, ist eigentlich ideal für Samen. Es ist warm, die Feuchtigkeit wird gehalten, die gehen tatsächlich schnell auf, die Pflanzen, nur die Wurzeln gehen nicht tief genug, und davon spricht er. Kennt ihr das? Menschen, die so begeistert von Jesus sind, dass man gar nicht hinterherkommt. Man fühlt sich plötzlich selber ungeistig. Wow, die sprühen und hosianern in einer Geschwindigkeit. Hosianern, geht's das? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann plötzlich, ohne Vorwarnung, als ob nie etwas gewesen war. Vielleicht irgendeine Predigt, wo es um Geld ging. Darüber lasse ich mir nichts sagen. Vielleicht um einen moralischen Bereich meines Lebens. Ist doch meine Entscheidung, oder? Vielleicht um den Bereich Nachfolge. Irgendetwas. Jemand ist irritiert, schon ein paar Mal erlebt. Und plötzlich sind sie weg. Wenn keine tiefgreifenden Wurzeln sind, vielleicht irgendeine Krankheit, mit der man nie gerechnet hat, wenn man an Gott glaubt. Aber Gottes Wort ist doch nicht nur Segen, sondern auch ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ist Gewinn, aber auch Verzicht. Ist Segen und Herausforderung. Und wenn dann die Wurzeln nicht tief genug sind, um sich festzuhalten, dann können begeisterte Menschen ganz schnell auch weniger begeistert sein. Thielicke noch einmal, er meinte zu behaupten, der Antichrist ist immer ein rasend gewordener Halbchrist, der nur so ein bisschen angetippt war, aber keine Wurzeln hat. Das dritte Bild versteht man. Die, die unter Dornen gefallen sind, es hören, sie gehen hin, aber die Sorgen, der Reichtum und die Freuden des Lebens ersticken es und sie bringen keine Frucht. Da geht alles prima, sagt Jesus. Aber dann kommen die Dinge. In anderen Übersetzungen oder in anderen Stellen im Lukas und Markus, da wird von Sorgen, von Wollust, also moralischen Dingen, ethischen Dingen und Reichtum gesprochen. Christus kann alles haben. Kann er alles haben in unserem Leben? Oder gibt es Dinge, die mich halten, manchmal binden und abhängig machen? Übrigens, jeder von uns hat ein Stück von jedem Boden. Und dann kommt das gute Land. Und es wird gar nicht viel drüber gesagt an der Stelle. 30, 60, 100-fach. Lukas übersetzt das schön. Die auf gutem Land sind die, die Gottes Wort hören, behalten und in einem feinen, guten Herzen behalten und bringen Frucht in Geduld. Er beschreibt das, finde ich, außerordentlich schön. Ein feines, gutes Herz und Frucht bringen in Geduld. Jesus hat das ja so gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. An ihm bleiben, in ihm bleiben, bei ihm bleiben, neben ihm bleiben, mit ihm bleiben. Nehmt verschiedene Worte dafür. Aber es ist doch immer ein Stück Weg und Arbeit für Gott und für uns. Wir waren vor einiger Zeit in Rimbach im Gottesdienst und da hat der Pfarrer ein schönes Beispiel benutzt. Gefiel mir gut, es ging darum, wie wichtig es ist, bei Christus zu bleiben. Und er nahm ein anschauliches Bild. Er sagte, stellt euch vor, Sommer, Grillen, Grillkohle, alles glüht. Und dann nimmt ihr mit der Zange eine Kohle raus und legt sie nebenan ein Stück entfernt auf einen Stein. Ihr könnt zuschauen, wie dieses glühende Stück Kohle abkühlt. Schwarz wird. Und dann nimm die gleiche abgekühlte Kohle, tu sie zurück zu den anderen und innerhalb kürzester Zeit fängt sie wieder an zu glühen. Ein schönes Bild, ein Gleichnis. So ist unser Christsein. Für uns alleine kühlt man schnell ab, mit Christus zu sein und mit anderen, da fangen wir ganz schnell wieder Feuer und glühen für Gott. Es wird immer ein Stück Weg und Arbeit sein. Und Jesus zum Schluss erzählt diese Geschichte nicht, weil er sagt, ja, so sind die halt. Er erzählt die Geschichte, dass wir uns selbst prüfen, weil wir haben jedes dieser Elemente in uns, manchmal stärker, manchmal schwächer. Und er sagt, prüft euch, achtet darauf, dass ihr eben nicht ein hart getretener Boden seid, dass ihr nicht zu oberflächlich Hujara schreit und dann wieder alles vorbei, dass nicht die Sorgen, die Wollust, der Reichtum dieser Welt euch wegbringen, sondern Gott möchte unser Leben immer wieder aufpflügen. Mir gefällt dieses Gleichnis von Säen und Ernten, von nicht aufhören, nicht aufgeben, auch wenn scheinbar vieles nicht so aufgeht, wie wir uns das wünschen, nicht so schnell geht. Jesus hat das selbst erlebt. Und mir gefällt auch der Teil, wo ich selbst Ackerboden bin und mich fragen lassen muss, wie sieht es aus in meinem Leben, Gelassenheit zu haben, Verheißung von Christus zu haben, Herausforderung zu haben. Lass Gott immer wieder in dein Leben eingreifen. Wir hören jetzt ein Lied von Sephora Nelson. Und es geht auch darum, Jesu Wort Revue passieren zu lassen, ganz neu auf ihn zu vertrauen, uns wieder, immer wieder auf den einzulassen, der schon so viel in unserem Leben getan hat.